Ich möchte kurz noch mal beten und lade euch ein, mit mir einzustimmen, uns zu positionieren und den Herrn noch mal ganz bewusst einzuladen. Jesus, danke für diesen Morgen. Danke für dein kostbares Wort, das wir zusammen anschauen dürfen. Danke für die Gegenwart des Heiligen Geistes, den du geschickt hast. Danke dafür. Danke, Geist Gottes, dass du das Wort lebendig machst für jeden von uns. Dass du sprichst zu den Herzen, hier vor Ort, zu Hause, online, später dabei, so anschauend. Und ich danke dir, dass du ganz viele Vorhänge oder Decken von den Herzen, von unseren Herzen wegnimmst. Ich danke dir, dass du Dinge offenbar machst, bewusst machst, ins Licht rückst und Erkenntnis freisetzt heute Morgen. Dein Wille soll geschehen. Dein Reich soll einmal mehr kommen und zunehmen. Alle deine Gedanken und Pläne für heute hier in Limburg, für uns in der Josef-Ludwig-Straße sollen zustande kommen. Hilf uns, an deinem Herzschlag zu bleiben, unsere Ohren weit zu öffnen, unsere Herzen verfügbar zu machen für dein Wirken. Danke. Danke, Vater Gott, für all das. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ich empfand den Lobpreis sehr prophetisch. Die Susan hat nicht viel gesagt, außer guten Morgen, nachdem sie uns kurz vergessen hatte. Was super ist für einen Lobpreisleiter. Simone, hast du gut ausgesucht. Wenn die so offen hören, dass sie die Leute vergessen, lieber so rum als andersrum. Genau. Aber ich weiß nicht wieso, ich kann mich auch nicht an jedes einzelne Lied erinnern, aber ihr habt so ein wirklich altes aus der Kiste geholt, dass alle Nationen Gott loben sollen und so. Und auch die anderen, die haben mich sehr, sehr bewegt. Vielen Dank. Ach, ist das schön, wenn jeder seinen Job super macht, oder? Die sorgen dafür, dass ich gut rüberkomme. Danke, 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 danke. Akustisch und für den Rest. Hoffe ich, sorgt der Heilige Geist und dein offenes Herz. Ich habe mich auch an ein weiteres altes Lied erinnert, das steht nicht in meinem Predigtskript. Das haben wir früher auch immer gesungen. Und manchmal denke ich so, auch an den Lobpreisliedern, die wir oder die man so singt, die so trendy sind, sieht man auch, wo der Leib Christi sich gerade so drauf fokussiert und was auch aus dem Blick verloren gegangen ist. Und das Lied, an das ich dachte, das hat der Albert Frey, glaube ich, geschrieben, das heißt Heilig. Wer kennt das? Heilig, heilig, heilig ist der Herr, verzehrendes Feuer, ewige Glut. Ja, es ist gerade heute so ewige Glut. Vollkommen gerecht und vollkommen gut, gewaltige Wasser, endloses Meer, unfassbar groß. Das haben wir in einem anderen Lied gesungen, unfassbar groß, also die Zeile hatten wir in deinem Song. Bist du Herr, voll Ehrfurcht stehen wir vor dir aus Gnade, dürfen wir uns nahen, voll Ehrfurcht stehen wir hier und beten an. So, das ist, also ist richtig, richtig wichtig und gut, dass wir im Blick haben, dass Gott uns liebt, dass er uns nah sein möchte, dass wir vertrauten Umgang mit ihm haben können. Aber diese Heiligkeit und Größe Gottes, das ist die andere Facette Gottes, die wir auf gar keinen Fall aus den Augen verlieren können. Und vielleicht ist meine Predigt heute an gewissen Punkten so ein bisschen dazu dienlich. Mal gucken, wo wir landen. Ich habe gebetet, dass der Herr mir hilft, das wegzulassen, was ich weglassen soll, und das zu betonen, was ich betonen soll. Und da ihr bestimmt auch ganz viel für mich gebetet habt heute oder vorher, wird das gelingen. Okay, Heike, lass uns starten. Der Lebensweg eines Christen ist mein Thema heute Morgen. Und ich habe einen Haufen Bibelstellen. Also ich vermute, das ist ein bisschen wie bei euch in der Rema-Schule, zumindest bei Hagen im Winter-Bible-Seminar, wenn ich da sitze, habe ich immer das Gefühl, die ballern mich so schnell mit Bibelstellen zu, die kann ich gar nicht alle aufschreiben. Aber, was ich auch glaube, dass selbst wenn ich euch nur die Bibelstellen vorlesen würde, würde das massive Wirkung haben. Ich persönlich glaube ganz stark besonders an die Kraft des Wortes Gottes, an die einfache Verkündigung, einfach nur das Wort. Es gibt oder gab Gemeinden, da stand man früher auf, dann gab es eine gewisse Tradition, der Prediger kam, hat meistens einen Kerntext für die Predigt vorgelesen,
Dann stand die Gemeinde aus Respekt dem Wort Gottes gegenüber auf und hat sich erst gesetzt, wenn er dann mit der eigentlichen Predigt angefangen hat. Oder es gibt so Formulierungen, je nachdem, wo man so zuhört. Und diesen Respekt, den wünsche ich mir, den brauche ich. Und ich glaube, den brauchen wir als Leib Christi auch ganz stark. Und dann musste ich, also mittlerweile ist das mit dem Fußball auch in mein Privatleben gedrungen. Ich habe gemerkt, dass wir da irgendeine Weltmeisterschaft haben. Also vergib mir, wenn du Fußball total lieb hast, oder tu Buße, wenn es ein Götze ist, je nachdem, wo du stehst. Das kann der Herr dir selber zeigen. Aber man darf wieder eine Deutschlandfahne ans Auto bappen, ohne dass man gleich einen Stempel kriegt, der was anderes sagt. Und das haben wir dann auch gemacht. Und dann dachte ich so, das ist unser Jahr des Siegens. Und wir haben einen Pokal. Also ist jetzt mal wurscht, wie das Ding da bei denen ausgeht. Bei uns ist es entschieden. Und das fand ich irgendwie super. Aber wer weiß, vielleicht war der Pastor ja prophetischer in mehrfacher Hinsicht. Also ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Und am Ende, es gab diesen schönen christlichen Film, wie heißt der, Facing the Giants, wir loben Gott. Gleichgültig, was im Sport passiert, gleichgültig, was in meinem, in deinem Leben passiert. Ob du Höhen oder Tiefen hast, wir sind entschieden, Gott zu loben. Wir folgen nicht, der Bernd hat es gesagt, unser Pastor, den Gefühlen, sondern dem, was richtig ist. Und dann kommt was Gutes bei rum. Amen. Amen. Der Lebensweg eines Christen hat drei Stufen und über die sprechen wir heute Morgen. Das erste ist die Rechtfertigung. Rechtfertigung, was ist Rechtfertigung? Rechtfertigung bezieht sich auf meine Position in Jesus. Rechtfertigung heißt nicht, dass du in dem Streit den anderen zuballerst mit der deiner Seite und warum du doch Recht hattest. Darum geht dieser Begriff nicht, sondern es ist eigentlich ein Begriff, der im Deutschen, in der deutschen Bibel auch so verwendet wird, oder wir sind die Gerechtigkeit Gottes, und der meint wirklich, ja, formal juristisch eigentlich, dass du freigesprochen bist, dass du gerecht gesprochen bist, dass du ohne Strafe davonkommst, dass du einen Stand bekommen hast, von Gott geschenkt, der dich rettet. Erste Bibelstelle, Johannes 3, Vers 36, da sagt die Schrift, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer bei dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Die erste Hälfte dieses Verses ist leicht zu predigen. Es ist nett, es ist schön. Wir gehen durch die Straße, wir reden mit Leuten, wir sagen, hey, wenn du Jesus hast, dann wirst du es cool. Und die ganzen Verheißungen, und dann hast du das hast du, und Gott will dich heilen und er mag dich total gerne. Und das stimmt auch alles. Aber die zweite Hälfte ist auch eine Hälfte. Wer an dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Nur weil wir gerade in der Zeit der Gnade leben und der Zeitphase des Heils, heißt das nicht, dass Gericht nicht irgendwann kommt. Sondern Gericht kommt, und im Alten Testament sehen wir das relativ Schlag auf Schlag. Und nur weil Gott den Atem anhält und wartet, bis auch der Letzte gerettet wird, der gerettet werden soll und kann, heißt das nicht, dass diese Wahrheit des Gerichts weniger wichtig ist. Und ich würde mal sagen, das volle Evangelium, ich denke oft, und vielleicht du mit mir daran, dass da alles dazugehört, was nicht jeder predigt. Das wird ja sogar in Deutschland mehr. Viele predigen jetzt Heilung, die das vor 30 Jahren noch gar nicht gemacht haben, was total wundervoll ist. Und Wohlstand und was auch alles. Und Gott kümmert sich um deine Beziehungen. Aber zu dem vollen Evangelium gehört auch die Wahrheit, dass es Menschen gibt, die verloren gehen. Gehört die Wahrheit, dass es eine Hölle wie einen Himmel gibt. Und dass es einen Tag gibt, wo jeder sich vor Gott verantworten muss. Auch wir, die wir gerettet werden, müssen uns verantworten und für unsere Werke und für unser Leben Gott Rechenschaft geben. Und das ist ziemlich krass. Im Römerbrief schreibt Paulus Folgendes, 6. Kapitel, Verse 22 bis 23. Jetzt aber, da ihr von der Sünde frei und Gott dienstbar geworden seid, habt ihr als eure Frucht die Heiligung, als Ende aber das ewige Leben. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. In dem Vers habt ihr versteckt meine Punkte 2 und 3. Mein Punkt 2 gleich wird sein Heiligung und mein Punkt 3 wird sein das ewige Leben in Christus am Ende der Zeiten, die Ewigkeit im Himmel. Oder die Verherrlichung, so habe ich sie überschrieben. Mehr als 55 Mal, ich habe ein Traktat gelesen, da stand mehr als 162 Mal mit verschiedenen Andeutungen. Im Neuen Testament wird die Hölle oder das Feuer erwähnt. Da ich die 162 Mal nicht gecheckt habe, kann ich dir nur wiedergeben, was ich ausgecheckt habe, mindestens mehr als 55 Mal. Und die häufigsten Andeutungen und Worte darüber hat Jesus selber gemacht. Also ist es schwierig, die roten Buchstaben, wenn du eine Bibel hast, wo alles, was Jesus in wörtlicher Rede gebracht hat, ist es schwer, die zu ignorieren. Und wenn du den Höllenprediger doof findest, wenn der lieblos ist, ist das doof. Aber zumindest das Thema ist nicht doof, sondern es ist relevant, es ist wichtig und es wird sich nie ändern. Und wir machen uns schuldig, wenn wir es unter den Tisch fallen lassen aus Menschenfurcht und Scham. Römer 5,12 sagt uns, darum gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod, und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil sie alle gesündigt haben. Wir bekommen ein paar ganz wesentliche Informationen in diesem einen kleinen Vers. Zum einen, der Tod war nicht Gottes Idee. Der Tod war nicht Plan von Gottes Schöpfung oder Teil von Gottes Schöpfung. Aber die Sünde hat den Tod als Konsequenz nach sich gezogen. Und der Tod in biblischem, geistlichem Sinne ist nicht das Ende, sondern es ist immer eine Trennung von. Der Mensch, der stirbt, ist nicht im Nichts, sondern es gibt etwas nach diesem Leben. Und wo er sein wird, hängt davon ab, was er in diesem Leben entschieden und getan hat. Der Mensch hat aufgrund seiner Sünde mit dem Zorn Gottes zu rechnen. Eine weitere Info, die dieser Vers uns gibt, steht, alle haben gesündigt. Willst du dich bitte melden, wenn du nicht gesündigt hast? Ich hoffe, es meldet sich jetzt keiner. Wenn doch, dann würde ich meinen freien Nachmittag für dich opfern und mit dir in die Bibel gucken und dir so ein paar Bibelstellen vorhalten und dich fragen, hast du das noch nie gemacht? Hast du das noch nie gedacht? Und jeder, der dachte, Jesus macht es uns jetzt schmusi und weich und sanft mit Glanz, der hat die Bergpredigt noch nicht richtig verstanden. Da steht nicht, Ehebruch ist, wenn du Sex hattest mit einem Menschen, mit dem du nicht verheiratet bist. Da steht, Ehebruch ist, wenn du nur lüstern denkst. Das ist schwierig. Da steht nicht, Mord ist, wenn du einen getötet hast, das physische Leben eines anderen Menschen beendet hast, sondern da steht, Mord ist, wenn du gehasst hast und Gedanken von Hass hattest, Schimpfwörter benutzt hast. Da fängt das schon an. Oh. So, wer noch nie gelogen hat, hebe schnell die Hand und dann hast du jetzt noch eine draufgesetzt. Also wir sind alle, wir haben alle den Stempel schuldig. Tod, Lohn der Sünde, vorbei. Und so gibt es auf dieser Erde zwei Kategorien von Menschen. Es gibt die Geretteten und die Verlorenen. Es gibt die, deren Strafe und Gericht über ihre Sünde noch aussteht und offen ist. Und es gibt die, die das Angebot von Jesus angenommen haben und gesagt haben, danke, dass du für mich bezahlt hast. Ich nehme das für mich in Anspruch. Und diese Menschen nennt die Bibel als Kinder Gottes, die sind gerechtfertigt oder ja, die haben Rechtfertigung bekommen. Nächster Bibelvers aus Römer 6,4. Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Das Sinnbild, dass du diesem alten, diesem sündigen Leben stirbst, ist deine Wassertaufe. Das ist eines der ersten Dinge, was ein Mensch normalerweise macht, wenn er sich zu Christus bekehrt. Er erklärt vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, wem er gehört, was seine Priorität ist und wer sein Herr ist. Ich sterbe dem Alten und ich werde auferweckt für das Neue. Du musst also sterben, bevor du richtig leben kannst in diesem Bild. Johannes 1 sagt uns, allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Alle, die Jesus aufgenommen haben, werden Kinder Gottes genannt. Und die Bibel verwendet hier in Johannes 1, 12 und 13 und an anderen Stellen, bei Johannes im dritten Kapitel nochmal, in dieser nächtlichen Konversation Nikodemus mit Jesus, dieses Bild von der Geburt. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, also ich war bei 3 Geburten dabei. Ich habe mich freiwillig gemeldet für den Fall, dass jemand ausfällt, an einer 4. teilzunehmen, die ich nicht selber durchlebt hätte. Bis jetzt waren es nur 3. Danke für den Kommentar, Lucy. Passt gerade. Eine Geburt ist immer der Start von neuem Leben. Also bei den Tieren war ich schon öfter bei Geburten dabei. Wenn es früher Kälbchen gab im Stall und der Tierarzt kam mit diesem komischen Apparat, wo er der Kuh dann geholfen hat. Ich glaube, Alex, du hast irgendwie in Schottland mal ein Kälbchen mit auf die Welt gebracht, oder? Ja, komm, die Christa hat auch, die war auch dabei, wie auch immer. Wir Bauernhofkinder, sie sind schon gesegnet, gell? Da fängt was Neues an. Ein völlig neuer Start. Und die Bibel gibt uns diese Metapher, damit wir so ein Stück weit verstehen lernen, was ist das für ein Prozess, wie fängt das Christenleben an? Es fängt unreif, es fängt klein an und mit etwas, was du nicht selber bewerkstelligen hättest können. Ja. Okay, ich will zusammenfassen, bevor wir zum nächsten Punkt gehen, was meine ich jetzt mit diesem Begriff Rechtfertigung? Deswegen habe ich auch, vielleicht, Heike, können wir nochmal zu dem Gerichtshammer zurückspringen? Vielleicht nimmst du das Bild für dich mit. Das ist wie wenn der Richter auf den Tisch klopft und sagt, jawohl, du bist freigesprochen, du bist gerechtfertigt, deine Sünde, deine Strafe für deine Schuld ist bezahlt, du musst nicht ins Gefängnis, du musst nicht, was auch immer. Rechtfertigung ist also ein juristisch-geistlicher Zustand. Diese Rechtfertigung geschieht ein für alle Mal und ist einzig und allein Gottes Werk, als Wirken aufgrund deiner Buße und Hingabe. Gott vergibt dem Sünder seine Schuld und erklärt ihn für gerecht, gerechtfertigt vor dem himmlischen Gericht. Und sie basiert auf dem Werk von Jesus am Kreuz. Du wirst nicht gerecht gesprochen, weil du so nett bist. Du wirst nicht gerecht gesprochen, weil die anderen alle schlimmer sind als du. Du wirst nicht gerecht gesprochen, weil du der größte Spender in deinem Dorf warst. Du wirst nicht gerecht gesprochen, weil du sozial der engagierteste Mensch bist, den deine Umwelt gesehen hat. Du wirst nicht gerecht gesprochen, weil du so ein sanftes Lächeln hast. Du wirst nicht gerecht gesprochen, egal wie du dich abgerackert und abgemüht hast und was du alles investiert hast für andere Menschen. Das macht null Unterschied für die Entscheidung von Himmel und Hölle. Null. Das meint unser Pastor, wenn er sagt, Gott, das ist unfair. Und jede andere Religion, ich habe keine gefunden, die anders ist. Bei den Muslimen, da gibt es diese Waagschalen, wie bei vielen anderen Religiösen, ne? Mehr Gutes als Böses und allein Allah weiß es dann am Ende. So, keiner hat eine Ahnung, ob er gerettet ist. Diese Werksgerechtigkeit, der Mensch im Mittelpunkt. Der Mensch, der klassische Versager, der, wo alle den Stempel tragen, Schuld. Schuldig gesprochen, Sünder. Unfähig, dem Heiligungs- oder Heiligkeitsstandard Gottes zu entsprechen. Und die Menschen, die wir in der Bibel oder manchmal auch, die Glaubwürdigen, die bezeugen, sie haben ein Erlebnis gehabt mit Gott im Himmel, vor dem Thron, die waren schockiert, die waren fertig, die waren, sind auf den Boden gefallen, die waren überwältigt, die waren teils körperlich geschwächt, die waren fassungslos über der Heiligkeit Gottes und über der Konfrontation mit dem, wen sie da gesehen haben. Der Mensch ist durch das Werk von Jesus frei und empfängt das ewige Leben. Es ist quasi die Wiederherstellung unserer Unschuld auf unverdiente Weise. Letzte Schriftstelle zu Punkt 1. aus dem Titusbrief, da schreibt Paulus: Als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien, da hat er uns, jetzt steht es da nochmal ganz ausdrücklich, malst dir fett an, schreibst dir auf die Hand, hinter die Ohren, nee, da kannst du es nicht lesen, merkst dir, bitte, bitte, nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit. Aufgrund seiner Barmherzigkeit. Er rettet durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes. Wir haben es versaubeutelt. Und ich glaube, das Geheimnis ist, wenn du Eva gewesen wärst oder lieber Mann, du Adam gewesen wärst, du hättest das auch nicht geschafft. Irgendwann hätte die gespaltene Zunge der Schlange, die Worte, die Lügen, die man dir zugeflüstert hat, auch dich dazu gebracht, etwas zu tun, was Gott verboten hat, eine Grenze zu überschreiten, die Gott gesetzt hatte. Aber die Liebe Gottes hat uns einen Weg zur Rettung gebahnt und sie hat ihn unfassbar viel gekostet. Sie hat ihn das Schlimmste Vorstellbare gekostet. Und ich glaube, Mel Gibson hat einen guten Job gemacht mit seinem Film. Ich weiß nicht, wer von euch es durchgehalten hat, sich den am Stück anzugucken. Ich habe das nicht geschafft. Wir waren im Kino damals, ich habe immer wieder wegschauen müssen. Aber die Unerträglichkeit des Leidens von Jesus, wir sehen ja hier dann auch nur das Körperliche. Wir sehen gar nicht die geistliche Dimension, die seelische. Und die von euch, die sowohl körperliche als auch seelische Krankheiten erlebt haben, die Bibel sagt das eine, wenn ich gut drauf bin, kriege ich das mit der körperlichen Krankheit, da kann ich mich, ne, wenn es läuft, noch ermutigen. Aber wenn die Seele krank ist, das ist nochmal eine härtere Nummer. Aber nicht unmöglich für Gott, auch da durchzubrechen. Und Jesus hatte all das und unvorstellbar von dem, wo er herkam, was er durchgemacht hat und was das alles geistlich, physisch, seelisch für ihn bedeutet hat. In 100 Jahren werden wir es besser verstehen als heute. Okay, wir gehen weiter zum zweiten Punkt. Von der Rechtfertigung durch Gnade gehen wir zur Heiligung. Hab lange überlegt, oh, was nehme ich denn da für ein Bild? Ich habe erst gesucht, ein KI ist nett, aber manchmal mag ich diese sehr kitschig wirkenden, also es ist so eine Geschmackssache, was dann da, wenn man sagt, mach mir mal ein Bild, das so und so ist, dann ja. Und dann habe ich ein paar Edelsteine genommen. Also ich dachte, die sind ja in Rohform, die werden abgebaut und dann werden sie geschliffen und bearbeitet, sehr kunstfertig. Und das Ergebnis ist toll, sie werden bewundert und hätte der Edelstein eine Seele, könnte er denken, ich war schon immer ziemlich cool, ohne zu wissen, das ist der, wie nennt man die Menschen, die das machen, der Juwelier verkauft sie, Diamantenschleifer, ja, der, ich sag mal, Oberbegriff der Kunsthandwerker, der das gemacht hat und die Maschinen, die Ingenieure dafür entwickelt haben, die Sichtgeräte für die Optik ins kleinste Detail, was auch immer man nimmt zum Schleifen. Das alles ist das Ergebnis, was wir dann bewundern und vielleicht teuer bezahlen. So an alle, die demnächst Silberhochzeit feiern, ihr Männer, ihr wisst, wo ihr hingehen könntet. So ein ganz kleiner Tipp am Rande. Ja, ich meine, es ist schön, wenn du ja sagst, du bist kostbar, aber vielleicht wäre ja eine Idee. Vielleicht hattest du keine, jetzt hast du eine. Und liebe Frau, wenn das nicht macht, dann sei du der funkelste Edelstein und liebe ihn noch mehr. Und vielleicht geht es auch nicht, weil das Portemonnaie das nicht hergibt. Das ist auch, aber versteht ihr, so, das ist ein Ausdruck, der geht schon über was hinaus. Heiligung, was ist Heiligung? Heiligung ist ein Prozess, bei dem ich Jesus immer ähnlicher werde. Manche predigen das so, wir sind gerettet, wir sind gerettet, wir werden beständig gerettet und wir werden gerettet werden. Also wir wurden gerettet, wir haben diesen Stand in Gott, wir sind Kinder Gottes, wir haben das ewige Leben, dann werden wir gerettet, sozusagen die Seele. Ne, du bist ja, wenn du dich bekehrt hast, deine Figur hat sich nicht geändert, die Haarfarbe hat sich nicht geändert, hast vielleicht auch immer noch die Brille an. Deine Seele hat sich vielleicht ein Stück weit geändert, aber da ist noch Luft nach oben im Regelfall. Als mein Freund sich bekehrt hat, habe ich eine massive Veränderung wahrgenommen. Also der hat von einem Tag auf den anderen, nach dieser Reise, als er wieder zu mir nach Hause kam aus Israel, wo er Gott sein Leben gegeben hat, Jesus zum Herrn gemacht hat, hat er Dinge weggeschmissen, kaputt gemacht, aus seinem Leben verbannt, die vorher normaler Bestandteil waren. Er hat in unsere Beziehung Grenzen aufgebaut, körperlicher Natur, die er vorher nicht so aufgebaut hätte. So, da waren wir unserem näher kommen, aber das wäre dann irgendwo gelandet und dann hat er gesagt, Moment, entweder wir heiraten, also seine romantische Erklärung war, entweder du bekehrst dich und wir heiraten oder es ist Schluss. Es ist nicht das mit dem Knie und dem Ring und so, das kam später, tatsächlich zur Silberhochzeit, ein Stück weit, und das ist schön, aber ich liebe ihn unter anderem dafür, dass er so ein konsequenter Mensch ist. Und ich feiere das und ich wünschte mir manchmal, alle, die noch nicht verheiratet sind. Verstehen wir uns? Das war jetzt mehrsprachig, falls wir gerade übersetzt haben. Nein, sei nicht bescheuert. Bitte, sei nicht bescheuert. Und wenn du dich nach Liebe sehnst, Gott liebt auch die Singles und Gott hat einen Weg für dich. Sei satt, sei zufrieden und suche nicht bei Menschen, was nur Gott geben kann. Auch jeder, der länger verheiratet ist, kann dir sagen, auch die, die einen guten Ehepartner haben, und ich habe ja nun den besten Mann auf Erden. Aber es gibt Dinge, die auch in meinem Fall wirklich nur Jesus mir geben kann, die der Bernd nicht liefern kann. Und das ist gut, dass wir das wissen. Die Bibel ist voll, die Briefe, die Offenbarung, gerade die Sendschreiben, da geht es immer wieder darum, wie leben wir denn als Christen, was machen wir, was lassen wir sein, was sollten wir unbedingt tun. Und das Ganze kann ich lesen wie ein Gesetzbuch oder aus einer Liebesbeziehung herauslesen, leben. Das ist jetzt nicht mein Schwerpunkt für diesen zweiten Punkt, aber das ist ganz, ganz wichtig. Und die Tatsache, dass wir auf einer Reise sind, die ein Ende hat und in der Ewigkeit mündet, ist auch heilsam und gut, wenn wir darüber nachdenken, wie wir diese Zeit verbringen. Wir haben ja als Gemeinde ein kleines Einzimmer-Apartment gemietet nach einer Umstellung von unserem Vermieter, egal, hin und her. Und da findet jetzt ganz viel statt. Da finden Sosos statt, Immanuel-Gebete, Kleingruppe, meine Kleingruppe. Raffi hat schon mal Kleingruppe drin gemacht. Besprechungen, das ist ein super Raum. Und ich hatte da eine Uhr, die war noch vom Vermieter und die ging dauernd falsch und das nervt mich. Wenn ich dann so eine Uhr an der Wand habe und die hat sich immer wieder so, bis die dann so 5 Minuten oder 10 Minuten falsch war, das hat mich total genervt. Dann war ich im Supermarkt und dann hatten die da, ich glaube, für 8 Euro so eine Uhr, so eine große Wanduhr, und dann dachte ich, super, du gehörst mir, ich schmeiß die andere raus, häng die auf. So, die Uhr ist gut, die geht auch richtig, aber die ist ganz laut. Und wenn ich dann mit Leuten bete, höre ich immer, tick, 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 tick. Ist aber auch spannend zu merken, ob Leute im Hier und Jetzt sind, die mir sagen, ich höre das Ticken gar nicht. Das ist also dann wieder so eine kleine therapeutischer Trick, den man dann auch noch in der Hosentasche hat mit so einer lauten Uhr. Aber an die musste ich im Lobpreis denken, weil die Uhr tickt. Ich meine jetzt nicht für dich, bis du keine Kinder mehr kriegen kannst als Frau. Die biologische Uhr, die tickt auch auf die Weise. Aber die biologische Uhr von allen Menschen, die tickt auch. Irgendwann ist der Zug abgefahren, irgendwann ist das Leben zu Ende. Und es gibt eine Predigt, die wird gelobt. Und bei einigen Irrlehrern, auf die ich kürzlich so über dich gestolpert bin, im Kontext von, hör mal dem zu, dann hörst du dem zu, dann war ich erschrocken und habe einen Podcast sofort für mich gecancelt, weil ich dachte, damit will ich nichts zu tun haben. Ein Podcast, wo man das Alte Testament in Frage stellt, die Ewigkeit der Hölle in Frage stellt, dieses gerettet verloren Ding in Frage stellt, wo alles nur noch weichgespült und und fein ist, mit Geistestaufe und Sprachengebet zwar garniert, aber das ist dann eklig. Und es gab eine Predigt, für die gerne tiefer graben, von Jonathan Edwards, der hat die 1741, meine Güte, ist das lange her, irgendwo in Amerika das erste Mal gehalten. Und die heißt auf Englisch Sinners in the Hand of an Angry God, Sünder in der Hand eines zornigen Gottes. Und er malt damit ein Bild, das ist ziemlich gruselig. Eigentlich beschreibt er damit, also ich vergleiche das mal ein bisschen mit, stell dir vor, da hast du einen zugefrorenen See im Winter oder einen zugefrorenen Fluss und du gehst dann da drauf, weil das ja cool ist. Und eigentlich ist das Leben von einem Menschen, der ohne Gott lebt, wie so eine zugefrorene Eisfläche oder eine Fläche, wo du jederzeit einbrechen kannst. Und das Schlimme ist, wo sie dann landen, wenn sie einbrechen. Er sagt, sie sind wie mit einer dünnen Schicht nur von der Hölle entfernt. Jeden Moment, wo das Leben enden kann, werden sie dort sein, wenn sie Christus vorher nicht angenommen haben. Oh, und er malt das aus, wie Steve Hill in Pensacola, der predigt wirklich so stark, dass das Buße sich regt und dass diese Naivität oder dieses Ignorieren dieser Punkte, das kannst du nicht behalten, wenn du das liest. Oder ich habe es mir angehört, jemand hat es vorgelesen, gab es auf YouTube auch zum Anhören. Ja. Und das Bewusstsein, dass auch ich als gerettetes Kind Gottes irgendwann ganz alleine, da wird nicht der Bernd neben dir stehen, ich werde nicht bei dir sein, ein Kleingruppenleiter nicht, die Person, die dich zu Jesus geführt hat, Mama und Papa werden auch nicht bei dir sein, du. Du wirst ganz alleine vor Gott stehen und du wirst Rechenschaft geben für das Tick, Tick, für das Zeitfenster, was du hattest. Und das Gruselige an Zeit ist, wir können sie nicht per se vermehren. Es gibt Verheißungen für Lebensverlängerungen oder die Warnung in der Bibel, Dinge, die dir dein Leben verkürzen können. Geistlich gesehen. Vater und Mutter ehren ist zum Beispiel ein Ding davon. Aber wir alle können nicht verhindern, dass die Uhr irgendwann abläuft. Und was ist dann für uns? Schlimmer ist es für die, die nicht gerettet sind. Wir haben das vorhin gesungen, ich habe das nicht mehr ganz präsent. Wir verkündigen dich in der Welt. Irgendwie war so ein Teilen, dann habe ich gedacht, machen wir das wirklich? Ganz ehrlich, wie oft hat Scham mich davon abgehalten, mutig Zeugnis zu geben, kühn und mutig Zeugnis zu geben von Jesus? Etliche Male. Wenn es mir bewusst war, habe ich Buße getan. Bin ich heute frei davon? Nein, nicht immer. Ich möchte kühn und mutig sein, ohne gesetzlich getrieben und mit Verdammnis hinter mir herhechtend unterwegs zu sein. Versteht ihr? Irgendwo eine Mischung von, Herr, gebrauch mich, ich will es machen, egal was die Leute von mir denken oder was für eine Reaktion ich ernte, aber ich will es auch nicht um jeden Preis mit der Keule der Evangelistischen durch meinen Alltag laufen. Also da treffe ich ja meistens auch nicht so viele Menschen und der, den ich am häufigsten treffe, der ist schon sowas von bekehrt, da brauche ich nicht mehr anfangen. Ja, okay, aber wir wollen uns ja jetzt ganz der Heiligung zuwenden. Schriftstelle kommt aus 1. Johannes 2. Das sind zwei Folien, weil der Text ein bisschen länger ist. Da schreibt Johannes: Und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir Freimütigkeit haben, wenn er erscheint, und uns nicht schämen müssen vor ihm bei seiner Wiederkunft. Das ist jetzt eine Scham, die gerechtfertigt wäre, wenn ich mein Leben selbstzentriert, egoistisch ausgebe, ständig nur über jeden Knubbel, der mir noch im Weg liegt, damit ich in der Fülle Gottes leben kann, was schön und fein ist, aber die anderen vergessen habe, zuallererst die vergessen habe, die vielleicht bei mir wohnen, die verloren sind, die auf dieser Eisfläche gehen oder auf dieser dünnen Fläche gehen und wenn sie durchbrechen, für immer verloren sind. Eine Geschichte, ich weiß nicht, ich glaube, die erzähle ich jetzt nicht. Ja, viele von euch haben die schon gehört. Auf meiner alten Arbeit in der Verwaltung früher hatte ich einen sehr netten Kollegen. Und wir haben immer gefrühstückt zusammen. Und ja, jetzt erzähle ich sie doch in Kurzform. Ich hatte eine Visitenkarte von der Gemeinde, damals war ich Älteste. Und ich war 20 oder 21 so. Und dann hat der meine Visitenkarte mal gesehen, hat er gesagt, Mann, Iris, das muss ja eine junge Gemeinde sein, wenn du da die Älteste bist.
Ja, dachte ich so. Also ich habe nicht versteckt, dass ich Christ bin. Die zweideutigen Witze wurden auch nicht mehr erzählt, wenn ich am Tisch dabei war. Solche Sachen schon. Aber ich habe ihm nie klar das Evangelium gesagt. Und irgendwann, ich war in der Frühschwangerschaft mit Grace und ich hatte Komplikationen. Ich habe Blutungen bekommen. Meine Frauenärztin hat mich krankgeschrieben. Ich war zu Hause, kommt meine Arbeitskollegin an einem Tag, rief mich an, sagt, Iris, kann ich bitte vorbeikommen? Und dann kommt sie vorbei, sagt, setz dich bitte hin, ich muss dir was Schlimmes erzählen. Herr Manfred ist tot. 39 Jahre damals. Im Bauamt hat er gearbeitet, sehr nett, hat mir mal geholfen, einen Schrank in mein Zimmer zu schieben aus der Materialausgabe. Seine Frau hat ihn am Donnerstag erstochen. Sie war eifersüchtig, sie hat gedacht, er betrügt sie, hat er nicht. Er ist nach dem Schlado, so hieß das bei uns, weil wir bis 18 Uhr arbeiten mussten am Donnerstag, am scheißlangen Donnerstag, nach der Arbeit heim. Da war eine intime Begegnung, aber da war das Messer unter der Matratze und irgendwas ist bei der Frau durchgedreht. Sie hat Gewalt angewendet, er hat sich noch bis zur Haustür geschleppt, hat versucht, Hilfe zu rufen, Krankenwagen und alles. Aber er hat es nicht geschafft. Er ist gestorben. Und die Tochter von 6 Jahren, die sie hatten, die konnte mit dem Neubau in der Stadt und den elektrischen Rollläden, das war damals noch ziemlich fancy, das war noch nicht wie heute, wo das vielleicht viele haben, auch nichts mehr anfangen. Und ich war durch. Ich war sowas von durch. Und ich hatte solche Schuldgefühle. Ich habe Verdammnisgefühle gehabt. Ich dachte, warum habe ich nicht einmal irgendwie gesagt, hier mit Jesus? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, wen er sonst in seinem Leben hatte. Aber das war so ein bisschen, das hat mir die Zerbrechlichkeit des Lebens und die Konfrontation mit, dass ich eine Verantwortung habe, schon bewusst gemacht. Ich habe das Gott abgegeben, habe Buße getan. Im Himmel werde ich wissen, was hat Gott wirklich von mir erwartet. Ich verstehe dir, ich weiß es nicht. Aber mutiger sein können hätte ich mit Sicherheit. Ja, das habe ich doch erzählt. Steht gar nicht hier. Okay, wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, der Text geht weiter, so erkennt auch, dass jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden. Das verrät schon Punkt 3. Du wirst irgendwann so einen Leib haben, wie Jesus den heute hat. So einen, der glänzt und funkelt und irgendwie so anders ist, der ewig lebt, der nicht verwest. Wie cool ist das denn? Boah. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Wie schön und wie ehrfurchtgebietend. Wie erstrebenswert und wie beängstigend. Wie faszinierend und wie beunruhigend zugleich. Was wird mir in dem Moment bewusst werden? Was werde ich denken, wenn ich in diese Augen sehe? Was werde ich fühlen, wenn ich die Male sehe? Was werde ich empfinden, wenn kein Vorhang von Ignoranz und meiner 5 Sinne mehr mich trennt von der Wahrnehmung Gottes, so wie er wirklich ist? Wahrscheinlich wird das Wort heilig dann eine Rolle spielen. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich, gleich wie auch er rein ist. Das Bewusstsein, dass mein Leben ein Ablaufdatum hat, dass ich verantwortlich bin, wie ich jede Sekunde, Minute, Stunde, Tag verbracht habe. Das macht was. Dann sind wir vielleicht mehr bereit, uns zu fragen, Herr, ist da was zwischen dir und mir? Gibt es da was, was ich jetzt als nächstes klären sollte, was dir wehtut, wo ich dich verletzt habe, wo ich bockig und zickig und ungehorsam war? Und eine Bibelstelle, die das bestimmt verstärken würde, ist aus 2. Petrus 3. Da schreibt uns der Apostel Petrus, es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht.
Dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. Da nun dies alles aufgelöst wird, wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch heiligen Wandel und Gottesfurcht, indem ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt, an welchem die Himmel sich in Glut auflösen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Erster Thessalonicher 4. Paulus wieder. Also Johannes, Petrus und Paulus, die waren sich ziemlich einig in diesen Dingen von der Wiedergeburt, der Rechtfertigung an, über die Heiligung, die notwendig ist, bis hin, was mit uns am Ende passiert. Paulus schreibt an die Thessalonicher hier: Weiter nun, ihr Brüder, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, dass ihr in dem noch mehr zunehmt, was ihr von uns empfangen habt, nämlich wie ihr wandeln und Gott gefallen sollt. Denn ihr wisst, welche Gebote wir euch gegeben haben im Auftrag des Herrn Jesus. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr euch der Unzucht enthaltet, dass es jeder von euch versteht, sein eigenes Gefäß in Heiligung und Ehrbarkeit in Besitz zu nehmen, nicht mit leidenschaftlicher Begierde wie die Heiden, die Gott nicht kennen, dass niemand zu weit geht und seinen Bruder in dieser Angelegenheit übervorteilt, denn der Herr ist ein Rächer für alle diese Dinge, wie wir euch zuvor gesagt und ernstlich bezeugt haben. Denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern zur Heiligung. Deshalb, wer das oder dies verwirft, der verwirft nicht Menschen, sondern Gott, der doch seinen Heiligen Geist in uns gegeben hat. Das mit dem Gefäß, falls du das nicht verstanden hast. Die Ehe ist heilig und du solltest nur Sex mit dem dir angetrauten Ehepartner, der gegengeschlechtlich ist, bitte haben. So, dein eigenes Gefäß. Nicht nach links und rechts gucken, nicht Lust oder diese Dinge dem Raum geben lassen. Und wenn das ein Problem ist, hey, du bist nicht der Erste oder die Erste, da gibt es Auswege. Es gibt Geschwister, die dir helfen können, die dich unterstützen können, die für dich beten können, die dir Ratschläge geben können. Weil das Bedürfnis, was du empfindest, ist ja Gott gegeben. Der Sexualtrieb ist nicht teuflisch, der ist vom Herrn. Aber die Ausübung dieses Bedürfnisses hat einen Rahmen. Und dieser Rahmen ist zum Schutz gedacht. Und manches Kind, was ohne Papa aufwächst, könnte dir vielleicht eine Geschichte erzählen, warum das eine coole Sache ist, wenn man eine Mama und einen Papa hat. Oder wenn die sich auch lieb haben, wenn die zusammenbleiben. Oder was auch immer. Das ist die gesunde Basis für alles andere, was in einer Gesellschaft passieren kann. Die Familie, die Ehe. Und Gott legt großen Wert darauf. Nicht, weil er uns den Spaß vermiesen möchte, sondern weil er uns den größtmöglichen Spaß freisetzen möchte. Weil Intimität geht durch alle Bereiche, nicht nur in den körperlichen, sondern es fängt ganz woanders an, auch mit dem inneren Menschen, auch für die Männer, ganz wirklich. Und das ist ein großes Thema heute. Ja, Heiligung. Was ist Heiligung? Nochmal, ich habe versucht, ein paar Schlagworten zusammenzufassen, bevor wir zum letzten Punkt kommen. Geistlich und emotional reifen, Christ bleiben, da geht es auch immer wieder drum. Jesus sagt zu Petrus, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Der Teufel kommt nämlich und siebt und greift an und brüllt Attacke und versucht, Menschen von dem Weg abzubringen, bis sie an ein Stadium gelangen, dass sie vielleicht sogar Gott völlig verleugnen und abbrechen. Dieses Stadium zu erreichen ist sehr, 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 sehr schwer. Du musst vorher einige Qualifikationen in die gute geistliche Richtung gemacht haben. Also wenn du dir Sorgen darüber machst, hast du es wahrscheinlich nicht erreicht. Aber es ist gut, wenn unser Herz nicht härter wird, sondern weich bleibt. Ja, ich erzähle das auch ganz kurz. Der Bernd fährt normalerweise einmal im Monat Getränke einkaufen. Dann schleppt er wahrscheinlich so um die 100, jetzt ist der Raffi weg. Also wahrscheinlich werden es jetzt ein bisschen weniger Wasserflaschen in PET und dann die Glaskästen mit dem Sprudelwasser, was er und ich gerne trinken.
Und irgendwie, weil es vielleicht warm ist, haben wir mehr Wasser verbraucht und der Termin für den nächsten standardmäßigen Getränkeeinkauf war noch nicht da. Und habe gesagt, weißt du was, Bernd, ich nehme ein bisschen Leergut mit und ich bringe schon mal so, was ich halt so gerade greifen und kann und möchte, mit an Wasser. Und dann hat er mir den Kofferraum vollgebunkert. Gut, dass wir so einen großen Kofferraum haben. Und das war dann so viel, dass ich zweimal in den Getränkemarkt mit dem Wägelchen reinfahren musste, dass ich hätte ich alleine gar nicht auf einmal reingefahren. Und dann bei uns, also da, wo ich das abgegeben habe, manchmal kannst du ja die Kästen auch in so einen Automaten, nicht nur die Flaschen in denen, sondern auch die Kästen, das ist bei dem nicht, sondern da fährst du zur Kasse und der Kassierer wechselt dann immer zwischen Kassieren bei den anderen und dann guckt er dich an und sagt, okay, tippt ein, kriegst deinen Zettel. Also von einem Menschen, einem richtigen Menschen, kriegst du dann für diese Kästen einen Bon. So, ich dahin gefahren, der junge Mann hat meine Wasserkästen da eingetippt, ich dann dahin, wo die Paletten stehen, wo du dann die sortiert abstellst, dann habe ich die abgestellt und merke, in dem untersten Kasten fehlt eine Flasche. Dachte ich, Mist, jetzt habe ich ja einen Bon für, weiß ich nicht, 4 volle Kästen gezogen. Was mache ich jetzt? Der introvertierte Teil in mir schämt sich eigentlich, überhaupt auf Wallung zu machen, hatte auch eine kurze Entschuldigung dafür parat und dachte, naja, mein Gott, die haben auch schon mal in die andere Richtung sich verrechnet. Die werden jetzt nicht bankrott gehen, wenn ich die Flasche nicht angebe da irgendwie. Und dann dachte ich, nee, ich kann nicht. Ich würde wahrscheinlich nachts strack im Bett liegen, würde an dieser blöden Pfandflasche denken, weil ich kann das nicht. Da ist einer in mir, der sagt, das ist wie wenn der andere Automat voll ist. Das ist so also ähnlich fühlt sich das an. Du kannst es nicht ertragen und du tust alles, damit das Geräusch aufhört. Oder wenn ich das aber nicht, okay, ihr wollt wissen, wie es ausgegangen ist. Genau, sehr. Ich bin dann zum Auto, ohne das zu sagen, hol die zweite Fuhre, stell mich an die Kasse, guck den Mann ganz aufmerksam an, weil die anderen haben schon wieder Druck gemacht mit ihren Blicken, kassier mich doch erstmal ab, bevor du dir ihren Pfandbon gibst. Ich habe gesagt, ziehen Sie mir bitte eine Wasserflasche ab, eben war eine Flasche in meinem Kasten gefehlt. Mich angeguckt, check, okay, er hat es gerafft, hat das eingetippt und dann war der Alarm am Ende. Wenn ich das nicht mache, geht die Welt nicht unter. Hätte keiner gewusst. Vielleicht der Bernd, wenn er sich erinnert hätte, da hat in dem einen Kasten doch eine Flasche gefehlt. Aber jedes Mal, wenn ich mein Gewissen übergehe, kommt da eine kleine Schicht, das ist wie Schwielen beim Gitarrespielen oder beim Arbeiten. Und du wirst unempfindlicher. Dann ist es irgendwann nicht die Flasche, sondern der Kasten. Dann vergisst der Kassierer vielleicht, keine Ahnung, das teuerste Stück, den Lachs, was auch immer. Ihr wisst, was ich sagen will. Und so leben wir in diesen Prozessen ständiger Entscheidungen. Aber die Entscheidung hatte nicht was damit zu tun, dass ich euch das heute erzählen kann, da habe ich nicht drüber nachgedacht. Sondern die hat damit zu tun, dass ich in einer Beziehung mit jemandem lebe, der in diesem Körper lebt, seit ich Christus eingeladen habe und der mit mir redet und der sagt, Iris, sowas machen wir nicht. Und dann geht Lügen nicht mehr, dann geht Betrügen nicht, dann geht auch die doofe olle Pfandflasche nicht, dann sagst du es halt. Und das bewahrt dir ein Stück weit die Sensibilität und hilft dir auch beim nächsten Mal, so schlimm, der war jetzt gar nicht entsetzt, manchmal kriegst du dann Kommentare. Ich hatte was Ähnliches, ich habe mir ein paar Ohrringe beim Rewe, ich glaube, das sind sogar die ich an, ach du Scheiße, das sind die ich anhab. Entschuldigung. Das fiel mir nur gerade ein. Die haben 6 Euro gekostet. Die hingen da bei dem Duschgel um die Ecke. Die haben dann so einen Stand und als Frau, manchmal wenn es glitzert, ist es kein Edelstein, aber hat mich so an den Baum des Lebens erinnert. Habe ich die an? Ja, das sind die. Und dann habe ich eingekauft und bin dann da raus und stehe am Auto und die Sonne schien, ist schon lange her, war bestimmt irgendwann letztes Jahr. Und ich räume alles, meine Lebensmittel ins Auto, in meine Kisten und auf einmal glitzert da was in dem Einkaufswagen. Denke ich, oh, was glitzert denn da? Und dann hing dieses Ohrring-Ding mit dem Plastikding, ne? Das hing so an diesem Stäbchen von, also wir verstehen mich, von dem Einkaufswagen. Und ich habe es nicht auf dem Band gehabt. Zuck! Ich konnte gar nicht schnell genug den Wagen wegfahren, habe die Ohrringe genommen, bin zur Information, habe gesagt, hier, die waren in meinem Wagen, ich habe sie nicht bezahlt, ich möchte die bitte bezahlen. 2 Frauen gucken mich fassungslos an und sagen, ja, das ist aber jetzt schon ehrlich. Also ich stehe eigentlich nicht gerne im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Jetzt gerade tue ich das gerne, weil ich weiß, ich soll das machen. Gott hat mir eine Berufung gegeben, aber eigentlich verkrümmel ich mich lieber so, fühle mich im Eckchen auch recht wohl. Aber ich hätte nicht anders handeln können. Ich hätte ja nicht tragen. Das wäre ja wie Feuer gewesen. So. Okay.
Buße, schnell und immer vergeben. Da geht es um die Beziehung, da geht es nicht um das Ding im Supermarkt. Keine Bitterkeit, keine bittere Wurzel, deine Festungen. Von John Paul Jackson habe ich gelernt, du kannst beständig beten. Herr, zeig mir meine Festung, zeig mir meine Gedankenmuster, die ich immer noch habe. Niemand von uns ist vollkommen. Jeder von uns glaubt noch Lügen über Gott und sich selber. Jeder von uns ist in Arbeit. Und wenn du denkst, du hast es geschafft, dreh dich um und sag, stolz, ich will dich nicht, weil Gott gibt ja den Demütigen Gnade, heißt es. Ne? Genau. Gemeinde ist deswegen so wichtig, damit die anderen rauskitzeln aus dir, was noch an Ekligem in dir verborgen ist. Das merkst du ja sonst gar nicht, wenn du zu Hause sitzt. Der Herr und ich. Der Herr und ich. Hat irgendwie Tage, hat das eine Schwester gesagt. Habe ich immer. Ich bin so konfliktfrei. Ich habe mit Milliarden von Menschen keinen Konflikt. So, ja. Oder das ist alles easy. Aber wenn du so richtig in der Familie, in der Ehe, in der Gemeinde, ne, die so komisch sind, die anders sind als du und ich, ne, also wir zwei, wie auch immer. Das ist das Ding. Da kommt das Fleisch. Das wird rausgekitzelt. Und dann sagst du, die anderen sind alle doof. Und dann gehe ich nicht mehr hin. Und wie der mich angeguckt hat. Und der, das ist so der Schlimmste da vorne in der ersten. Also, ne? Ja. Und der Teufel sagt, ja, Schätzchen, ja. Komm, wir machen weiter. Ein isolierter Christ ist kein Jünger Jesu. Hast du das gewusst? Ein isolierter Christ ist ein ganzer Mist, das hast du jetzt gesagt. Weder räumlich isoliert, buchstäblich in Gemeinschaft, noch im Herzen. Man kann auch faken. Ne? Es gibt die verheirateten Singles, die sind eigentlich mehr eine WG, die sich einander duldet. Und auch in der Gemeinde, ich kann mich auch innerlich isolieren und trotzdem da sitzen, strahlen und Halleluja schreien. Aber das ist nicht innen und außen, das ist der Punkt. Festung, Gedankenmuster, Reinheit in körperlichen Dingen, Sexualität, Süchte, voneinander lernen, keinen Anstoß nehmen und keinen Anstoß geben. Im Römerbrief finden wir ein paar Sachen, die du nicht machen sollst, wenn das jemanden, der schwächer drauf ist, irgendwie irritieren könnte. Eisen schärft Eisen, lernen wir in den Sprüchen, den anderen höher achten. Und das Schöne ist, du musst die Heiligung nicht so machen, so Heiliger Christian, das steht da so, ich mach das nicht immer. Sondern du, ja, manchmal ist es auch willentlich und anstrengend, aber nicht so verkrampft, sondern du machst es mit Jesus zusammen. Und du hörst diese Stimme und du kriegst die Zurechtweisung. Und die kommt so nett, aber sie kommt. Wenn du dich nicht verschließt, dann sagt er, nee, Iris, so machen wir zwei das. Bitte nicht. Hier habe ich mir heute Morgen was dazu gekritzelt. Das muss ich kurz lesen. Punkt Nummer 3, Verherrlichung. Nach diesem Leben gehst du, wenn du ein Kind Gottes bist, zu Jesus in die himmlische Heimat. Paulus schrieb in Philipper 1, habe ich nicht als Folie, mich verlangt danach aufzubrechen und bei Christus zu sein. Die, die nicht gerettet sind, gehen in den Hades. Das ist das sogenannte Untersuchungsgefängnis für Menschen, die ohne Jesus sterben. Das ist auch schon ziemlich eklig, aber es gibt ein finales Gericht und jeder aus dem Hades kommt am Ende der Zeit in den Feuersee, auch Hölle genannt. Beliebte Irrlehre im Moment sind Leute, die das bezweifeln und die Leute kritisieren, die das predigen. Die sagen so Worte wie, ja, ein Gott der Liebe tut sowas nicht. Und Liebe tut tatsächlich alles, um das zu verhindern. Aber die Gerechtigkeit Gottes fordert auch, dass jede Ungerechtigkeit und jede Sünde bestraft wird. Einer muss sie bezahlen. Aber wir haben die Wahl. Wir haben die Wahl, ob wir das Jesus geben oder behalten wollen und mit dem Ding in die Ewigkeit. Auch unter uns Christen finde ich, dass wir uns häufig dass wir so eine Opfermentalität haben. Wir sehen uns als Empfänger von Unrecht und Ungerechtigkeit. Aber wir alle, ich, du, wir zwei, wir alle, sind auch Täter von Unrecht und Ungerechtigkeit. Und wenn wir solche Worte verwenden, die Liebe tut das nicht, oder uns in diesem selbstzentrierten Meinungsding festhalten, halten wir uns eigentlich für gerechter und liebevoller als Gott. Und das ist eine ziemlich gefährliche Haltung. Wenn ich die knallharten biblischen Aussagen anzweifle oder verwässere, wo mir doch klar gesagt worden ist von der Bibel, dass meine Erkenntnis und mein Wissen in jedem Bereich wirklich nur Stückwerk ist, aber Gott allein alle Dinge weiß, er kennt jedes verborgene Motiv, jeden Gedanken von jedem Menschen. Und viel Stolz unter uns Christen findet statt, wenn wir in Konflikten so selbstzentriert und anmaßend sind, dass wir andere richten und sie nach ihrem Verhalten beurteilen, aber uns nach unseren Motiven. Wenn wir hier schon scheitern, wie viel mehr in tieferer Erkenntnis Gottes? Gott alleine ist heilig und gerecht. Gott alleine hat alle Informationen. Und wenn du jemals Eheberatung gemacht hast, dann hüte dich, parteiisch zu sein. Dann gucken die sich an, wer fängt an, oder es gibt da schon Streit, wenn es schlechte Ausgangsbasis ist. Und dann fängt der eine an und du denkst, boah, echt, jetzt du mein, das hat er gedacht. Das kann ja wohl, boah, wenn ich mit dem verheiratet wäre, also, nee, oder? So, dann ist Partei Nummer 1 fertig, der andere macht den Mund auf und du denkst, aha, ja, jetzt wird die Sache schon viel klarer, du meine Güte. Und du ziehst Schlussfolgerungen, die auf Stückwerk, und auch das ist nur Stückwerk, du hast die nur eine Stunde oder zwei auf deinem Sofa, so what? Einer alleine weiß zutiefst Bescheid. Und ich muss für mich Rechenschaft geben und du für dich. Jetzt wollte ich was über die Entrückung sagen, das lassen wir mal unter den Tisch fallen, die Uhr ist zu weit vorne. Eine Bibelstelle aus dem Buch Daniel hätte ich gerne noch, Heike, kannst du die finden? Daniel 12. Da sagt dieser Engel, das war die letzte Botschaft dieses Engels an den Propheten Daniel, letztes Kapitel seines Buches, da steht, zu jener Zeit wird dein Volk gerettet werden. Jeder, der sich in dem Buch eingeschrieben findet, und viele von denen, die im Staub der Erde schlafen, werden aufwachen. Die einen zum ewigen Leben, die anderen zu ewigen Schmach und Schande. Viele sollen gesichtet, gereinigt und geläutert werden, und die Gottlosen werden gottlos bleiben, und kein Gottloser wird es verstehen, aber die Verständigen werden es verstehen. Du aber geh hin, bis das Ende kommt. Du darfst nun ruhen und wirst einst auferstehen zu deinem Erbteil am Ende der Tage. Ja, gelesen hätten wir jetzt noch Offenbarung 20, Verse 11 folgende und 1. Korinther 15, ein Teil davon. Da steht, alle, die bei Heaven's Gates dabei waren, da gibt es den Engel mit dem Buch, und dein Name steht entweder drin oder er steht nicht drin. Du bist gerettet oder verloren. Es gibt nur diese zwei Personengruppen. Und in 1. Korinther 15 bekommst du die Information, wie das ist. Und da steht auch drin, für alle die, die mich schon mal gefragt haben oder fragen würden, ja, du kannst dich auch als Christ verbrennen lassen oder sonst was machen. Die, die vor 300 Jahren gestorben sind, da ist auch nicht mehr so viel von übrig. Das hält den Herrn nicht davon ab, dieses aufzuerwecken und das, was auch immer an dünner Substanz physisch noch übrig ist, zu verwandeln in einen Leib der Herrlichkeit, der in die Ewigkeit eingeht. So, das ist das, was 1. Korinther 15 uns sagt. Wenn wir uns dessen bewusst sind, dass dieses Leben endlich ist, dass unser Gott heilig ist, dass wir eine Zeitspanne haben, die abläuft, dann sitzen wir nicht im Schaukelstuhl und warten auf die Wiederkunft von Jesus, sondern wir sind auf dem Marktplatz oder auf dem Schlachtfeld. Auch wenn es manchmal schwer und die Schlachten anstrengend sind. Diese Hoffnung, von der Petrus schrieb, ich zitiere unseren Bruder Warren Wiersbe aus seinem Kommentar, ist kein Betäubungsmittel, sondern ein Adrenalinstoß. Ich fasse zusammen, die Lebensreise eines Christen beginnt mit der Rechtfertigung, dem Versetzen in den Zustand, vor Gott unschuldig zu sein, gerettet zu sein, den Himmel in der Ewigkeit zu haben. Der größte Zeitabschnitt ist die Heiligung. Das heißt, das ist der lebenslange Prozess, wo Gott an dir rumschraubt, wenn du ihn schrauben lässt. Es gibt auch Christen, die das nicht zulassen, die stecken bleiben in so einer Art Babystadium oder irgendwo sich festsetzen durch Bitterkeit, Unversöhnlichkeit, was auch immer. Oder Isolation von Gemeinde und Korrektur. Und die dritte Phase ist die Verherrlichung. Die Phase, wo wir feiern, wo wir uns auf das Hochzeitsmahl des Lammes vorbereiten, wo unser Leib verändert wird, wo wir ihn sehen werden, wie er ist. Können wir miteinander aufstehen? Ich würde gern für uns beten und euch zu einer Entscheidung einladen. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für die Klarheit und für das volle Evangelium, das uns zeigt, ja, du bist die Liebe, aber du bist auch die Gerechtigkeit. Und kein Übeltäter kann meinen, dass er davon kommt. Der Tag der Abrechnung kommt. Und wir werden bezahlen müssen. Wenn wir Buße getan haben und dich, Jesus, angenommen haben, dann werden wir nicht mit dem zweiten Tod, wie ihn die Schrift nennt, im Feuersee bezahlen müssen, sondern wir sind gerettete Sünder. Wir sind rausgelöst aus der Konsequenz von unserem eigenen Versagen. Aber wir geben Rechenschaft für unser Leben, wie wir es investiert haben, ob wir dir gehorcht haben, ob wir unsere Berufung angenommen haben, ob wir kühn und mutig umgesetzt haben, was du uns aufgetragen hast. Und ich bete, Herr, dass du uns allen hilfst, zu erkennen, ob wir da gut unterwegs sind und wenn nicht, uns den nächsten Schritt zu zeigen. Zeig mir, zeig jedem, der mit offenem Herzen jetzt betend, wie ich vor dir stehe, zeig jedem den nächsten Schritt. Wo ist Buße zu tun? Wo sind Dinge zu bereinigen? Wo muss Verantwortung übernommen werden für Verhalten? Wo muss die Perspektive korrigiert werden? Wo muss Demut her statt Stolz? Danke dafür. Danke für deine Gnade und deine Barmherzigkeit, für deine Menschenliebe, du Erlöser Gott. Und ich bete, Herr, dass wenn Menschen hier sind, die verloren sind, die, wenn sie heute durch diese Eisschicht durchbrechen würden, buchstäblich in der Hölle landen würden, ich bete, dass du ihnen dieses Bewusstsein jetzt schenkst, die Erkenntnis der eigenen Schuld, des eigenen Versagens und die von Herzen kommende Bereitschaft, Buße zu tun. Schenk diesen Geist der Buße, falls jemand hier ist oder diese Predigt hört, irgendwann oder gerade jetzt zu Hause, der gefährlich lebt und der Christus noch nicht als Herrn hat. Mach das jetzt deutlich, Heiliger Geist. Und lass diese Menschen kühn und mutig diesen Schritt gehen. Und vielleicht ist jemand da, vielleicht hört das jemand später. Wie immer am Ende vom Gottesdienst werde ich ein Gebet der Hingabe an Christus als Herrn beten und lade uns als Gemeindefamilie ein, dass wir es einfach zusammen beten, um diese Hürde ein bisschen leichter zu machen. Herr Jesus Christus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Und für meine Schuld die Strafe getragen hast. Du bist für mich an diesem Kreuz gestorben und hast bezahlt. Ich nehme dieses Opfer heute an, bitte dich um Vergebung meiner Schuld und danke dir, dass ich ein Kind Gottes sein kann. Herr Jesus, ich will dir nachfolgen, von heute an bis zu meinem letzten Atemzug und dann in Ewigkeit. Sei mein Herr.
Hallo, mein Name ist Bernd C. Drümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Danke, dass Sie unseren Podcast hören. Ich möchte Ihnen mit ein paar Worten vorstellen, wer wir sind und wofür wir stehen. Wir als Christuszentrum Limburg sind eine protestantische Freikirche, die das volle Evangelium von Jesus Christus lehrt und bestrebt ist, es in seiner ganzen Fülle zu leben. Hierzu gehören neben der Erlösung allein durch das Vertrauen auf Jesus Christus auch körperliche und seelische Heilung, ganzheitlicher Wohlstand und die Freisetzung von Gebundenheiten. Unser Ziel ist, dass Menschen Gott persönlich kennen. Echte Freiheit erleben, ihre Bestimmung im Leben finden und auch für ihr Umfeld hierdurch einen Unterschied machen. Wenn Sie Jesus Christus durch diesen Podcast oder unsere YouTube-Präsenz kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir eine E-Mail an pastor@cclm.de. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum in Limburg, in dem alten Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2a. Gegen 10.30 Uhr beginnt dann auch unser Video-Livestream auf YouTube. Sagen Sie dort gerne im Live-Chat einmal Hallo. Auch unsere Formate POP, das bedeutet Pastors Office Podcast, mit geistlichen Leckerbissen und Talk for Two für eine gelingende und freudvolle Partnerschaft finden Sie auf YouTube. Erlauben Sie mir zum Schluss, Sie noch an eine der größten Wahrheiten zu erinnern, die ich lernen durfte. Gott ist schuld an allem Guten in Ihrem Leben. Herzlichst Ihr Bernd C. Trümper.